Vor einer Zeit habe ich mich mit einer Person unterhalten aus einer Personalabteilung eines großen Unternehmens. Und wir haben uns darüber unterhalten, wieso die Menschen genommen werden, einfach zu manchen Berufen. Also nicht wieso, sondern wie. Also was braucht man für Personen da? Und dann sagt er, ja, natürlich unterschiedlich. Fragt sich nur, zu welchem Job. Also manchmal werden Fachleute gesucht, nur Fachleute. Manchmal werden nur Männer gesucht, manchmal nur Frauen. Ja, hört sich immer noch ein bisschen irgendwie nicht ganz modern an oder nicht ganz gerecht, aber es ist immer noch so. Für manche Bereiche werden Quereinsteiger genommen, also da musst du nichts können. Du kommst und wirst ziemlich schnell angelernt. Für manche werden nur die genommen, die mindestens 10 Jahre Erfahrung haben. Also darunter brauchst du gar nicht anrufen. Manche brauchen einen Realabschluss, manche einen Hochschulabschluss. Und dann sagte er mir, ja, wenn der Tag richtig schlecht ist, dann beurteile ich noch nach dem Foto. Also gibt's sowas auch. Ja, und vor kurzem habe ich mich so im Internet ein bisschen schlau gemacht und angeschaut, wie manche so Stellenanschreibungen oder Beschreibungen so rausschicken. Und da gab's eine, und vielleicht könnt ihr raten, für welchen Job hier jemand gesucht wird. Also, guck mal, ihr Profil. Dann steht dort, Sie arbeiten gerne bei 300 Dezibel, also der Lärmkulisse eines Düsenjets. Sie beherrschen das Wort Nein in 24 Sprachen. Ihre Knochen verkraften permanentes Krabbeln, hocken auf Zwergestühlen und sitzen und stemmen von pummeligen 5-Jährigen. Ihre Aufgabe, immer cool bleiben, selbst wenn sich irgendeiner die Schere ins Bein rammt. Sie verkaufen selbst simple Tätigkeiten wie im Kreis sitzen als Frühförderung. Auch im 13. Berufsjahr lassen Sie sich von neuen Eltern Ihren Job erklären. Und zusätzliche Fähigkeiten, materielle Dinge bedeuten Ihnen nichts. Sie kriegen nie genug von Lilifee und Hello Kitty. Wer kann das sein? Jetzt hier, ja, richtig, kaum zu fassen. Ja, und wenn man sich sowas durchliest, da denkt man, oh Mann, für manche Berufe wird richtig jemand ausgesucht, richtig so ganz genau, ja. Und irgendwann kommt man natürlich dazu, weil man drüber nachdenkt, fragt man sich, welchen Typ möchte Jesus überhaupt gebrauchen? Also wenn er so eine Bewerbung ausstellen würde, so ein Profil, was würde dort stehen? Wie würde er suchen? Ja, und somit habe ich mein Thema auch heute genannt. Welchen Typ möchte Jesus gebrauchen? Und ich hoffe sehr, dass heute du dadurch angesprochen wirst. Denn die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wen möchte Jesus gebrauchen? Und die Antwort ist, jeden. Es gibt aber Voraussetzungen. So ein paar, ganz, ganz einfache. Das sind so 2 Dinge. Die sind nicht kompliziert. Wir kommen noch dazu. Aber die sind sehr wichtig. Ich habe bemerkt übrigens im Leben, die wichtigsten Dinge sind nicht kompliziert. Die sind speziell, aber die sind gar nicht kompliziert. Das sind die wichtigsten Sachen im Leben. Und ich möchte gleich mit einer Stelle aus der Offenbarung anfangen, Kapitel 2 und 3. Das sind so die Briefe an die Gemeinden dort. Und das sind die letzten Worte Jesu in der Offenbarung. Also viele sagen ja, die letzten Worte Jesu sind das Missionsbefehl. Nein, ist es nicht, das ist die Offenbarung gewesen. Da hat Jesus zum letzten Mal zu Johannes gesprochen, sozusagen. Und dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 8. Da sagt der Erste und der Letzte, der tot war und der lebendig geworden ist. Also so stellt sich Jesus dort vor. Und dann sagt er in Kapitel 3, 7 bis 8, das sind diese Worte. Da sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Und er schließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe von dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Also wenn du diese 7 Briefe kennst oder durchliest, wirst du merken, Jesus fängt immer so an und er sagt, ich kenne dich, ich kenne deine Werke und ich weiß ganz genau um dich. Spätestens da denkt man, er weiß wirklich alles um mich. Die Person neben dir, die weiß nicht so viel über dich wie er, egal wer diese Person ist. Und dann sagt Jesus, aber, und er lobt erstmal, das ist wirklich sehr fördernd, er lobt meistens, er sagt, du hast das und das sehr gut gemacht. Und dann kommt aber du hast ein Problem. Und darüber redet er dann. Zum Beispiel Gemeinde in Ephesus, er sagt, du bist theologisch super, auf der ersten Stufe, du hast es echt drauf, aber du hast die erste Liebe verlassen. Ja? Und so geht er Gemeinde für Gemeinde durch und es gibt nur zwei Gemeinden, wo er nichts Negatives sagt. Das ist die Gemeinde Smyrna und Philadelphia. Und ich habe mich gefragt so zwischendurch, ja, warum sagt er zu denen nichts? Was ist das Problem bei denen oder was ist so gut bei denen? Und wisst ihr, was diese zwei Gemeinden auszeichnet? Smyrna war eine Gemeinde, die in Bedrängnis und in Armut war. Sie war sehr arm. Und die Gemeinde in Philadelphia, das war eine Gemeinde mit einer ganz kleinen Kraft. Und zu diesen Gemeinden sagt Jesus nichts Negatives. Ich muss euch ehrlich sagen, das ermutigt mich sehr. Das ermutigt mich unwahrscheinlich. Denn wisst ihr, wie ich mich oft fühle? Ich fühle mich ab und zu relativ arm und ich fühle mich sehr, sehr oft sehr, sehr kraftlos und schwach. Und Jesus sagt zu diesen zwei nicht viel, also nichts Schlimmes und nichts Entmutigendes, sondern er ermutigt sie viel mehr. Man ist ein Mann Gottes, aber man versagt trotzdem an so vielen Ecken. Man versagt als Mann, als Ehemann, als Vater. Man hat sehr, sehr viele Dinge, wo man immer wieder fällt. Das ist so. Man hat wenig Geduld, wenig Liebe ab und zu. Man ist schwach und man kämpft sehr, sehr oft, wirklich es besser zu machen. Ich habe früher gedacht, wenn ich mit Christus bin, dann bin ich so ganz oben, auf dem höchsten Level. Ich bin auf der höchsten Stufe. Es muss immer gut sein. Aber ich habe bemerkt, das ist nicht immer so. Wir lesen vielleicht im Psalm 84, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Wenn man die ganze Zeit mit Gott geht, wenn man die ganze Zeit auf Gott schaut, ja, man fühlt diese Kraft. Aber es gibt Punkte, wo man wirklich ab und zu als Mensch einfach fällt. Und man fühlt sich nicht so. Man fühlt sich schwach und man fühlt sich nicht gerade reich, sozusagen im Herzen. Und die Gedankenwelt, die man hat, ist dann, irgendwie bin ich gar nicht so heilig, wie Jesus es möchte. Man fühlt sich ab und zu auch unbrauchbar natürlich für das Reich Gottes, weil man liest die Bibel und denkt, ich kann so vieles nicht erfüllen. Menschen erwarten so viel, aber man kommt so oft mit seinem Leben selber nicht ganz klar. Aber das Interessante ist, dass du einen Vers in der Bibel niemals lesen wirst. Du wirst niemals lesen, dass Jesus sagt, du gehst mit mir schon so lange und das war am Anfang ja ganz gut, aber jetzt, nachdem ich dich kennengelernt habe, hör mal, weißt du was? Nee, du bist unbrauchbar. Ich kann mit dir nichts anfangen. Du hast lauter Fehler. Das ist echt enttäuschend. Das wird Jesus niemals sagen, weil er dich kennt, weil er dich kannte. Von Anfang an, egal wie du dich versteckst, verstellst, er wusste, wie du bist, als er dich angenommen hat. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Jesus in der Bibel gebraucht hat. Sehr viele Menschen. Und über allen diesen Menschen steht eine große Überschrift, sehr, sehr oft. Nicht über alle vielleicht, aber fast zu 99%. Man kann eine Überschrift draufschreiben und die heißt erfolgreiche Versager. Denn sie haben oft in ihrem Leben unheimlich versagt. Es waren Männer und Frauen, wie du und ich heute, mit gleichen Problemen. Aber sie blieben abhängig von Gott. Sie blieben an Gott ganz nah. Und das war so das Geheimnis. Aus Zeitmangel möchte ich nur ein paar Personen nennen. Jakob. Jakob war wirklich ein Kirchenvater, kann man sagen. Er hat sehr viel in der Bibel geleistet. Jakob, sein Name heißt Betrüger. Ja, der hat seinen Vater belogen, doch was kann er dafür? Seine Mutter hat ihn dazu angestiftet. Schöne, gute Mutter. Und als er die Erstgeburt gestohlen hat, ist er nach Türkei dann geflohen. Dort war er. Dann hat er da Ziegen und Schafe irgendwie gehütet, um eine Frau zu bekommen. Zuerst lag eine andere im Bett, dann die richtige. Und zum Schluss musste er mit Gott kämpfen. Gott kämpfte mit ihm. Und nach diesem Kampf hinkte Jakob. Und das war ein Zeichen, dass Gott mit ihm geredet hat. Und als er beim Pharao steht, es vergeht sehr, sehr viel Zeit, er steht beim Pharao und der Pharao fragt ihn, wer alt bist du? Und wisst ihr, was er sagt? Und das ist so ein bisschen etwas über sein Leben. Und er sagt, Jakob sprach zum Pharao, meine Zeit in der Fremde ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Das Zeugnis eines großen Mannes Gottes. Wenig und böse meine Zeit. Ist das nicht verblüffend, dass Gott sich diesen Typen aussucht und ihn gebraucht, um die ganze Welt zu segnen? Ist doch verrückt, oder? Ich würde ihn niemals nehmen. Wenn ich in der Personalabteilung sitzen würde, ich würde Jakob niemals nehmen. Mit seinem Lebenszeugnis. Ich würde sagen, geh weiter. Wir suchen wirklich anständige Leute. Aber Gott sagte, dich kann ich gebrauchen. Eine andere Familie im Neuen Testament ist die Familie, wo Jesus immer gerne Kaffee und Kuchen bekam. Ja? Das ist Martha und Maria. Da war die Martha. Ich denke, du warst beim Tee trinken und sobald du gekrümelt hast, da war schon der Besen zwischen den Füßen und sie hat schnell aufgeräumt. Ja, also sie hatte so einen Putzwahn sozusagen. Und Maria, wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwelche spirituelle Gedanken und immer so geistlich, gar nicht so praktisch. Und das Interessante ist, Jesus sagte zu dieser Familie nicht, jetzt reißt euch mal zusammen. Meine Güte, eine putzt den ganzen Tag, die andere denkt nur an geistliche Sachen. Wie wär's, wenn ihr ein bisschen euch zusammentut? Nichts sagt er zu denen. Er widmet ihnen sogar mehrere Kapitel oder mehrere Seiten in der Bibel. Dieser Familie. Martha sagte er, sie sollte von Maria lernen und Maria wurde später auch sehr, sehr praktisch und hat mit Öl gesalbt. Und Lazarus wurde von den Toten auferweckt. Und wenn ich das lese, ist das echt ermutigend für mich. Das ist ermutigend für mich. Denn ich weiß, Jesus kann mich auch gebrauchen. Es gibt Tage, wo man von morgens bis abends irgendwelchen Stress hat auf der Arbeit oder irgendwas kommt auf einen zu. Du hast vieles zu tun, du kommst gar nicht dazu, die Bibel zu öffnen. Und dann öffnest du die Bibel und da steht, du sollst heilig sein. Und du denkst, wie soll das denn gehen? Wie soll ich das schaffen? Aber wisst ihr was? Gott gebraucht dich trotzdem. Gott gebraucht dich. Er weiß ganz genau, dass du eine kleine Kraft hast. Und er ermutigt dich immer wieder. Er ermutigt dich einfach, die Abhängigkeit zu ihm zu suchen. Immer wieder an ihn zu denken, mit ihm zu reden. Sogar in der intimsten Stunde. Aber es gibt Voraussetzungen, wie ich schon gesagt habe. Es gibt Voraussetzungen und die, wenn du die nicht hast, dann wird es schwierig. Und das Schöne ist, dass du sie nicht selber erfüllen musst, Gott macht das. Sonst würdest du unbrauchbar bleiben. Und die Voraussetzung ist, du musst lebendig sein. Hört sich komisch an, ich erkläre das. Vielleicht ist es dir aufgefallen, also den Krankenschwestern, wenn hier welche sind, bestimmt, wenn einer tot ist, liegt er da und redet nicht. Er braucht auch nichts mehr, also nichts mehr, er ist tot. Voraussetzung für brauchbar sein ist Leben. Es gibt verschiedene Stufen des Lebens. Ja, also ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein, aber es gibt so ganz, ganz grob. Es gibt ein pflanzliches Leben, es gibt ein Leben, tierisches Leben und ein menschliches Leben. So kann man das sehr, sehr grob teilen. Ihr würdet mir zustimmen, wenn ich sage, eine Blume lebt, dann ist das so. Ja, Blumen leben. Ich bin kein Biologe oder so, aber ich weiß, dass die meisten Blumen, wenn der Tag ist, dann geht sie auf und bei Nacht geht sie zu. Also bei vielen Blumen ist das so. Also da ist wirklich Bewegung, da ist Dynamik, da ist Leben drin. Oder? Ja, okay. Aber es gibt einen Unterschied. Wenn ich sage, die Blume lebt und ich schmeiße der Blume so ein Frisbee, was denkst du, was passiert? Und ich habe es probiert, bevor ich die Predigt geschrieben habe. Da passiert nichts. Ist ja dumm, sagst du. Natürlich, die Blume fängt kein Frisbee. Und noch schlimmer, sie schmeißt den Frisbee auch nicht zurück. Aber sie lebt doch. Ja, das stimmt. Aber für Frisbee schmeißen ist sie tot. Ist so. Wir haben einen Hund gehabt. Und ich habe mit diesem Hund gerne Ball gespielt. Das war, er mochte es. Ich schmeiß dem Hund das zu, er nimmt das und wenn ich Glück habe, bringt er mir das zurück. Wenn nicht, muss ich ihm hinterherlaufen und das holen. Er lebt, er hat Leben in sich. Es gab Abende, ich habe ihn auf den Schoß genommen und habe Bibel gelesen und habe das laut gemacht. Was denkst du, konnte der Hund das verstehen? Konnte er mit mir darüber reden? Nein. Also für Bibel lesen, für Bibel verstehen ist der Hund tot. Aber er lebt. Ich war mit ihm draußen abends zum Gassi gehen sozusagen, schöne Sternenhimmel und dann habe ich gesagt, hey, guck mal, da ist der große Wagen. Meinst du, der Hund hat reagiert? Dem ist das egal. Er ist tot für Sternbilder oder für irgendwas, sowas Intellektuelles und Geistliches. Genau wie die Blume für Frisbee, genauso auch der Hund für solche Sachen. Die sind nur bestimmt für bestimmte Bereiche lebendig. Aber für sowas, was ich gesagt habe, nicht. Der Mensch war einmal auch lebendig, voll Leben. Und er war auf Gott auf Empfang. Also er konnte verstehen, was Gott meint. Alles. Adam und Eva lebten eine vollkommene Beziehung zu Gott. Sie taten alles miteinander. Und als der Mensch ungehorsam wurde, ist er gestorben. Er wurde tot für die Beziehung. Er lebte nicht mehr. Er konnte diese Beziehung nicht leben. Wie die Blume für die Frisbee tot war, der Hund für die Sternbilder, so war der Mensch tot für die Beziehung mit Gott. Gott sagte, wenn du von der Frucht isst, wirst du sterben. Adam und Eva haben gegessen. Waren die tot sofort? Ja und nein. Sie lebten noch physisch wunderbar weiter. Aber für die Empfängnis mit Gott, einfach mit Gott zu reden, zu verstehen, es war vorbei. Es war vorbei. Die Beziehung ist zu Ende gegangen und sie waren tot. Du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist so. Die Bibel beschreibt das auch. Wir lesen in Johannes 3,3, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt zu dir, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, ja, aber ich lebe doch. Nein, sagt Jesus, du bist tot. Wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, kommst du nicht in den Himmel, so kann man das sagen. Du kannst Gott nicht verstehen. Da gab es diesen Nikodemus, der kam zu Jesus und übrigens, das war kein demütiger Mann. Viele sagen, das war ein demütiger Mann. Er sagte, Jesus, wir kennen dich. Er hatte keine Ahnung, wer Jesus ist. Er sagte, wir kennen dich, wer du bist. Und Jesus sagt ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in den Himmel, kann man sagen, oder in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist ist Leben aus dem Geist. Dann kann dich Gott gebrauchen. Wir, jeder menschliche oder jeder natürliche Mensch, sagt die Bibel, du bist tot für Gott. Wenn du Gott nicht kennst, wenn du dein Herz nicht Gott abgegeben hast, egal wie schlimm es sich anhört, aber du bist tot. Und das sind nicht meine Worte. Die Bibel beschreibt das so in Epheser 2,1, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Dass ihr zu jeder Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von Betrügerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Was bietet Gott jetzt an? Er sagt, ich gebe dir jetzt ein neues Leben. Eine Geburt von oben und eine Geburt wird dich wieder fähig machen, um mit Gott zu reden, ihn zu verstehen. Das ist so, wenn ich dem Hund das neue Leben gebe, dann setzen wir uns zusammen und ich sage, wow, schau dir den Sternenhimmel an. Und er sagt, ja, sieh dir die Cassiopeia-Bilder an. Das ist ganz plötzlich was anderes. Dann redet er auf meiner Sprache und er weiß noch gar, was das für Sternbilder sind. Das ist ein ganz anderes neues Leben, sagt Gott. Ich gebe dir ein neues Leben, wo du mich verstehen kannst. Er empfängt diese Dimension, die ihm überhaupt nicht möglich war. Der Mensch ist fähig, wenn Gott es macht. Dann bist du wieder fähig, um mit Gott in die Beziehung einzutreten. Wenn du dein Leben noch nicht Gott abgegeben hast, bist du es nicht. Du bist nicht fähig, Gott zu verstehen. Und Gott kann dich nicht gebrauchen. Davor kannst du es vergessen, irgendwie Gott nachzuvollziehen. Denn, die Bibel sagt, denn was aus dem Fleisch geboren ist, das ist aus dem Fleisch. Das ist das leibliche Leben. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist aus dem Geist. Und das bewirkt nur der Heilige Geist, also Geist Gottes. Es ist nicht so, dass man selber einfach sagen kann, ach, Glaube kommt schon. Nein, die Bibel sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Gott selber spricht zu dir. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Wir lesen in 1. Mose 1 die Verse, und das sind wunderbare Verse, dass Gott sprach, er sagte Licht und es wurde Licht. Das Wort Gottes bewirkt wirklich Leben, Dynamik. Es ist da. Es ist nicht so, dass wie meine Worte, ich sage, möge es regnen. Das passiert nicht. Aber wenn Gott sagt, dann schüttet es draußen. Und wenn Gott sagt zu dir, du bekommst neues Leben, dann darfst du dreimal raten, was du bekommst. Ein neues Leben. Gott schafft etwas Wunderbares in dir. Er schafft ein neues Leben, damit der Mensch wieder Frisbee mit Gott spielen kann. Und das beherrscht Paulus sehr, sehr gut. Er sagt zum Beispiel in 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine Schöpfung Gottes. Erlösung ist Schöpfung. Und diese neue Schöpfung ist das Einzige, worauf es wirklich ankommt in deinem Leben. Doch das alte Leben, der alte Waldemar sozusagen, wird nicht ausgeschaltet. Nein, nein, der ist noch da. Ich bin noch da, doch das neue Leben soll über das alte beherrschen. Regieren, unterwerfen, das ist Christsein, das ist Heiligung. Wie geschrieben steht in Epheser auch, um sie zu heiligen, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Wenn ich ein T-Shirt so in die Waschmaschine werfen würde, was geschieht da? Das Wasser gegen das Gewebe und es entfernt die Schmutzpartikel aus dem Gewebe. Das ist das Gleiche, das Wasserbad im Wort in unserem Herrn. Nur die Schmutzpartikel sind in unserem Leben böse Gedanken, schlechte Sachen, die wir tun, die dem Herrn nicht gefallen. Und sie werden gereinigt von Gott. Gott geht selber dran, damit wir empfindsam werden für das Reich Gottes, damit wir verstehen, wie das ist, damit wir leben dort können. Vielleicht sagst du, wie passiert das? Wie funktioniert das überhaupt? Wie ist dieser Prozess? Weißt du was? Es ist ein Prozess. Es passiert nicht von Anfang an sofort. Es dauert. Wir sind bei diesem Vers schon stehen geblieben in der letzten Predigt, letzten Sonntag. Dort steht, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist schon mal das Erste, was du tun solltest. Sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Hier steht, sondern ändert euch durch die Erneuerung. Eigentlich ist es falsch geschrieben. Also die Übersetzung ist richtig, ihr werdet erneuert sozusagen. Gott macht es selber. Nicht du erneuerst dich selber, sondern Gott macht es. Er arbeitet an dir. Aber du solltest dich ihm zur Verfügung stellen. Das ist sehr, sehr wichtig. Du sollst ihm Zeit dafür geben. Du sollst da sein. Du kannst nicht leben, wie du möchtest, dein Leben, aber sagen, ja Gott, irgendwie machst du nichts in meinem Leben. Vielleicht, weil du dich nicht ihm zur Verfügung stellst. Bevor du und ich prüfen können, was der Wille Gottes ist, gibt es eine Voraussetzung, dass wir unseren Sinn erneuern lassen vom lebendigen Gott. Eine Selbstverständlichkeit, mit Gott zu reden und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Leider wird das oft falsch gepredigt. Es wird oft gesagt, wenn du zu Gott kommst, dann bist du sofort neu. Dann hast du sofort sozusagen ja die Beziehung mit Gott. Weißt du, von der Position, ja, das hast du. Aber das Problem ist, dass es ein Prozess ist, auf Gott zu hören und mit Gott zu lernen und ihm hinterherzugehen. Es ist ein Prozess, den du lernen musst. Denn, weißt du was, dein alter, sozusagen mein alter Waldemar, der lebt ja auch noch. Und der hämmert immer noch, er will noch leben, er will immer noch seine Rechte haben, aber der ist eigentlich tot. Gott muss unser Denken revidieren, das muss neu sein, das muss verändert werden. Interessant ist, Christsein bedeutet eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wisst ihr, ich sitze oft im Auto und dann oder im Zug und dann überlege ich irgendwelche Dinge. Ich denke über meine Arbeit, ich denke über die Gemeinde, ich denke vielleicht über Familie, über irgendwelche Sachen. Ich zermalme mir den Kopf über so viele Sachen und versuche zu denken, wie man das lösen kann und das. Aber ich bete nicht. Dann denke ich mir, was ist los mit mir? Wieso bin ich so dumm und rede nicht mit dem, der das alles schaffen kann, der das alles machen kann? Wieso versuche ich in meinem Kopf das alles zu lösen? Denn es gibt doch einen Gott, der gesagt hat, ich werde in deinem Leben König sein. Ich werde in deinem Leben Hirte sein. Warum reden wir oft über unsere Probleme, die wir persönlich haben, nicht mit Gott? Wieso versuchen wir sie selber zu lösen? Jesus sagte, wer mühselig und beladen ist, kommt zu mir. Am Anfang kamen wir zu ihm, aber jetzt sind wir Christen geworden und denken, wir schaffen alles selber. Nein, Jesus sagt, komm wieder zu mir, komm doch zu mir. Wir wollen doch gemeinsam das lösen. Wir haben zu Hause 10 Bibeln, wir haben Bibelkalender, christliche Sprüche am Tisch, Fisch am Auto, vielleicht hat jemand irgendein Bändchen mit What Jesus do, alles Mögliche. Aber wir reden oft mit Jesus nicht. Wir haben so viel, was uns an Jesus erinnert, aber irgendwie fehlt es uns. Es ist echt super, dass ihr da seid, dass ihr kommt. Es ist gut, dass ihr euch wohlfühlt hier. Aber weißt du, das ist nicht genug. Es ist nicht genug, sich hier wohlzufühlen. Du musst mit Jesus leben. Das ist wichtig. Jesus wohnt nicht hier in dieser Gemeinde. Er wohnt hier nicht. Er wohnt in deinem Herzen. Und wenn du hierhin kommst, kommst du nicht zu Jesus zu Besuch. Nein, nein, du bringst Jesus in deinem Herzen hin. Würden wir gar nicht hinkommen, würde das einfach nur ein Raum sein, wie jeder andere. Jesus wohnt in deinem Herzen und du bringst Jesus hin. Jesus gab dir ein neues Leben nicht, nur damit du in den Himmel kommst. Das ist zu wenig für Jesus. Der Himmel, das ist so das Endergebnis, wo du hinkommen solltest. Der Sinn, warum wir wiedergeboren sind, weil Christus seine Gedankenwelt, weil er alles, was er hat, sich in dich reinlegen möchte. Damit du denkst, so wie er denkt. Damit du wirst, so wie er wird. Das Traurige an der Sache ist meistens, dass wiedergeborene Menschen nicht den Wunsch haben, dieses Leben mit Christus zu entdecken. Aber wenn so ein Mensch Gott sich ausliefert, dann geschieht ein Prozess. Und zwar so, jeder Christ beginnt mit einer Kommunikation. Man redet erstmal mit Gott. Das Reden mit Gott, das entwickelt sich zu einer Gemeinschaft. Man verbringt mehr Zeit zusammen. Und von der Kommunikation zur Gemeinschaft und von Gemeinschaft kommen wir zu einer Einheit mit Gott. Wenn das geschieht, dann wirst du diese Verse, nicht diese hier, dann wirst du diese Verse wirklich verstehen. Denn weißt du was, das kann man nicht wirklich so einfach annehmen. Paulus sagt dir, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist gewaltig, gewaltig, finde ich. Wenn einer sagt, komplett in mir lebt Gott. Und dann sagt er, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schande werde, sondern dass frei und offen alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde in meinem Leben. Er sei durch Leben oder durch Tod, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das kannst du wirklich nur sagen, wenn du nicht einfach mit Jesus redest ab und zu, so morgens und abends mal ein kurzes Gebet, sondern wenn du wirklich in einer Einheit lebst. Kommunikation ist gut, aber nicht genug. Ich kann mit Feinden oder mit manchen Menschen auch reden. Es muss weitergehen. Es muss zu Gemeinschaft in deinem Leben kommen. Es muss zu einer Einheit kommen. Du musst mit Gott eins sein. Wir feiern heute Abendmahl. Und ich habe beim Abendmahl sehr, sehr oft erzähle ich über eine Sache und über einen Vers, der in Hebräer steht. Und das ist wirklich so eine Einheit. Dort steht, denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israels und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, das ist das Alte Testament, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an den Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund. Darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israels nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir singen oft Lieder und das ist nicht schlimm, das ist gar nicht, aber das ist mir aufgefallen. Lieder, wo es steht, oder es gibt solche Lieder, wo gesagt wird, führ mich an deiner Hand oder nimm mich in deiner Hand. Das stimmt, das ist auch sehr, sehr gut, aber die Bibel sagt, weißt du was, es geht sogar viel tiefer. Er will dich gar nicht an die Hand nehmen, er will in deinem Herzen sein. Er will so dir ganz nah sein. Jedes Stückchen, jede Ecke deines Herzens will er ausfüllen. Er will dein Gott sein. Er will nicht nur kommunizieren, er will dich ausfüllen. Denn Gott hat dich nicht zur Kommunikation bestimmt, sondern zu einer Einheit. Und wenn du Einheit hast, dann verschwinden solche Worte wie mein, dein, sondern es kommen Worte wie wir, zusammen. Ja, etwas so, was eine Einheit beschreibt. Ich weiß nicht, wo Jesus in dir oder bei dir ist. Wenn er irgendwo anders ist, aber nicht in dir, sagen wir so, dann hast du vielleicht noch gar nicht diesen neuen Bund verstanden. Dann lebst du immer noch im alten Bund. Jesus sagte in Johannes 17, das sind auch so wunderbare Verse, er sagte, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Das ist so schön zu hören. Jesus sagt, ich habe ihnen alles gegeben, damit sie wirklich eins sind mit mir, so wie ich mit dir, Gott, bin. Jesus war mit seinem Vater eins und er möchte so gerne, dass wir mit ihm auch eins sind. Wie erkennt die Welt, dass Christus dein Herr ist, indem du eins mit ihm bist? Nun, dazu bist du in diese Welt gesetzt und bestimmt. Und wenn du anders lebst, dann lebst du am Rand deiner Bestimmung. Das ist wirklich so. Und das ist wortwörtlich, was gemeint ist, wenn es sagt, Christus in uns. Das ist nicht irgendein Ausdruck, nicht irgendein Bildnis. Nein, es ist wortwörtlich gemeint. Wenn der Mensch von Gott gebraucht werden will, braucht er Leben. Es geht nicht darum, Glauben an Jesus nur zu haben, Jesus nur zu lieben, es geht wirklich sein Teilhaber zu sein, wirklich mit ihm in eins zu sein. Das ist das Evangelium. Und wenn Jesus in dir wohnt, dann hast du Leben und bist brauchbar. Und du hast keine Entschuldigung mehr, gar keine. Wenn du sagst, Jesus ist in mir, dann sage ich dir heute, Jesus kann dich gebrauchen. Auch wenn du sagst, kann ich mir nicht vorstellen. Ich möchte jetzt noch für die aufzählen, die sagen, ja, ich kann das verstehen, dass Gott dich gebrauchen kann, aber weißt du was, wenn du mich kennen würdest, wenn du wüsstest, wie ich so bin, was in meinem Herzen ist, was so in dunklen Tagen in meinem Leben passiert, würdest du sagen, Gott kann dich nicht gebrauchen. Aber ich sag dir doch, das kann er. Und das wirst du gleich sehen. Jesus kann und möchte dich gebrauchen. Jedes Mal, wenn ich sage, ich kann nicht mehr, sagt Jesus doch, du kannst nicht, aber ich kann. Jedes Mal, wenn ich sage, Jesus, das bin ich nicht, dann sagt er nicht schlimm, aber das bin ich. Und jedes Mal, wenn ich komme und sage, Jesus, ich bin so klein und schaff nicht, und er sagt, ja, das stimmt, aber ich bin so groß und ich schaff das. Und es gibt Personen in der Bibel, und ich zähle sie kurz mal auf, und schau mal, was das für Leute waren. Was, versteh einfach, was das für Menschen waren und wie Gott sie gebraucht hat. Noah, ein unglaublicher sozusagen Mann, der hat sich betrunken. Abraham war zu alt, Isaac war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Lea sah gar nicht schön aus. Josef wurde misshandelt, Mose war ein Mörder, so wie David und Paulus. Gideon hatte Angst, Samson hatte sogar lange Haare. Rahab war eine Prostituierte, David war zu jung, übrigens wie Jeremia und Timotheus. David gab vor, geistesgestört zu sein, hatte eine Affäre und rannte weg von seinem Sohn. Elia war ein Selbstmordkandidat, Jeremia war depressiv. Jesaja predigte nackt, Jona rannte weg von Gott, Naomi war eine Witwe, Hiob hatte alles verloren, Johannes, der Täufer, aß Heuschrecken, Petrus war zu jähzornig, die Jünger schliefen beim Beten, Martha hat sich um alles umsorgt, der Junge mit den Fischen und den Broten blieb unbekannt, ihn kennt keiner mehr, die Samariterin schlief mit mehreren Männern, Zacharias war zu klein, Paulus alleinstehend, Timotheus hatte eine Magengeschwür und Lazarus war tot. Jetzt bist du dran. Welche Entschuldigung hast du, dass Gott dich nicht gebrauchen kann? Erzähl. Ich glaube nicht. Sag mir nur einen Grund, warum Gott dich nicht gebrauchen kann. Gott will dich gebrauchen und Gott kennt dein Leben ganz genau. Er weiß, wie du bist. Egal, wie du bist. Weil es nicht auf dich ankommt, sondern auf Jesus. Er schenkt dir zusätzliches Leben. Und es kommt darauf an, dass Christus in dir ist. Er gibt dir Kraft, er gibt dir Leben. Er weiß, wie du dich fühlst. Wenn du noch nicht von diesem neuen Leben kennst, noch nicht wiedergeboren bist, dann gehe heute nicht weg, ohne das zu tun, ohne das neue Leben zu haben. Denn dann gehst du hier raus mit Jesus und bist wirklich brauchbar für Gott. Vielleicht hast du heute oder hast bis heute geglaubt, ein Christ zu sein. Aber wenn du dieses zusätzliche Leben nicht hast, wenn du dein Leben noch nicht Jesus abgegeben hast, dann bist du noch nicht gerettet. Das Einzige, auf was es kommt, das ist das neue Leben und Jesus Christus in deinem Leben. Das ist alles. Und das kann dir keiner schenken. Kein Pastor, keine Gemeinde, das kann dir nur Jesus Christus schenken. Und das wünsche ich dir heute von ganzem Herzen, dass du mit Jesus lebst und brauchbar für ihn bist. Amen.